2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 12. März 2024 und weit nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum VDS-Gespräch zum Auswärtsspiel unseres FC St. Pauli beim 1. FC Nürnberg. Der Tabellenführer reist ins Frankenland und trifft auf einen Club, der auf der Rückrundtabelle auf Platz 4 steht, aber jetzt mit einem 1-0-Sieg aus Magdeburg in die Partie geht. Etwas, was wir vor 4 Wochen nicht geschafft haben. Ich habe mir für dieses Spiel eine Person eingeladen, der zum Trio des Kadett-Podcasts gehört. Auch bei der Saisonvorschau, jetzt aktuell 2023-2024, zum ersten Mal im Millanton mit dabei war und dort wirklich sehr hart mit dem Club abgerechnet hat. Außerdem kann er uns mal erzählen, wie es bei den fränkischen Quizmeisterschaften war. Moin Uli.
Servus, hallo.
Und bevor wir in die Folge reingehen, 2 Fragen loswerden oder 3. Wie kommen deine Sympathien zu West Ham United? Soll das Frankenland vor allem Bayern unabhängig werden? Warum ist das normal, dass in Nürnberg Tische geklaut werden?
Oh, du bist aber gut informiert. Hallo erstmal. Also, was war die erste Frage? Wie komme ich zu West Ham United? Das war der erste Verein in England, den ich live spielen habe sehen. Also ich war einige Mal in England, habe so ca. 20, 25 Vereine gesehen. Und West Ham war der erste, die mich reingelassen haben. Alles andere war damals ausverkauft in London. Und dann bei West Ham hat es noch geklappt. Und den ersten Verein, den man sieht, dem drückt man dann ein bisschen die Daumen natürlich.
Und die zweite Frage, soll Frankenland von Bayern unabhängig werden?
Würden sich viele wünschen. Ich bin auch durchaus überzeugter Franke, aber da ich nicht zu Kleinstaaterei und überzogenem Patriotismus neige, bin ich da eher dagegen.
Und warum klaut ihr euch Tische?
Das frage ich mich auch. Also als wir unser Podcast-Studio betreten haben am Montag, hat unser Tisch gefehlt. Also irgendwas läuft da schief. Wir haben die Volontäre in Verdacht. Da müssen wir mal nachforschen. Wir haben uns dann eine Art Kaffeetisch geholt. War dann ein bisschen ungewohnt, weil normal haben wir schöne richtige Bürotische, wo man sich auch dann schön abstützen kann. Und es war ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Aber ja, wir sind ja anpassungsfähig.
Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Wie war es denn bei den fränkischen Quizmeisterschaften?
Ah, du bohrst in meiner Wunde. Das war ganz miserabel das Mal. Ja, wir hatten am Sonntag die fränkischen Quizmeisterschaften. Ich habe da ein Team, mit dem ich da regelmäßig auch unter dem Jahr immer teilnehme an seinem Kneipenquiz. Und wir waren doppelter Titelverteidiger. Also wir hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr das Ding gewonnen. Und heuer war es ganz übel. Also irgendwie im grauen Mittelfeld irgendwo gelandet. Woran hat es gelegen? Ja. Schlecht vorbereitet, weiß es nicht, Tagesform, zu wenig fokussiert.
Und wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
Ja, eigentlich kann man sich da gar nicht groß vorbereiten. Also das sind Themen, es geht wahnsinnig Allgemeinwissen, es gibt 8 Themengebiete von Sport und Musik über Naturwissenschaft und Technik, Geschichte, Geografie. Im normalen Quiz gibt es dann immer so tagesaktuelles Thema oder Aktualität und noch ein Thema, auf das man sich vorbereiten kann, aber das bei den Quizmeisterschaften ist das nicht. Also da kann man sich eigentlich nicht vorbereiten, da muss man wirklich hoffen. Und das hat man auch vor allem bei den Fragen, wo man dann raten mussten, so, es ist immer so Multiple Choice, 4 Antworten und wo man dann so zwischen 2 geschwankt hat, mit tödlicher Präzision immer die falsche Antwort genommen. Aber gut, haben sich andere auch mal gefreut. Ist schon in Ordnung. Wir come back stronger, sagt man doch. Also nächstes Jahr greifen wir wieder an.
Sehr gut, finde ich gut. Du bist ja Teil des Sportressorts der Nürnberger Nachrichten, oder kannst du uns einmal...
Also NDE heißen wir offiziell, aber es beinhaltet die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung als Printprodukte und NDE als unser Online-Auftreten zur Homepage.
Kannst du einmal so mitnehmen und erzählen, wie so deine Arbeit so Tag zu Tag aussieht? Geht es Sport in seiner Breite oder schon viel Fokus FCN?
Schon, also wir sind 3... Clubreporter im Prinzip, die sich ja wirklich hauptsächlich um den 1. FC Nürnberg kümmern, nicht ausschließlich. Also natürlich gibt es auch mal andere Themen, die man bearbeitet, aber der Fokus liegt schon auf dem 1. FC Nürnberg, weil wir die Berichterstattung da auch in den letzten Jahren schon ziemlich ausgeweitet haben. Also nicht nur an Spieltagen, sondern auch unter der Woche. Und da haben wir relativ viel Manpower auch, die wir da reinstecken. Wir haben so einen Live-Ticker in dieser Saison erstmals gestartet, über 365 Tage. Also wo jeden Tag irgendwas, was beim Club passiert, da reinkommt. Mal so ein Experiment, ob es funktioniert. Also wir stecken da schon viel Arbeit rein. Wir sind zu dritt, wechseln uns ab, auch bei den Spielen. 2 Leute sind eigentlich immer bei den Spielen involviert. Einer kann sich mal ausruhen. Ich habe die Ehre, am Samstag gegen den FC St. Pauli im Stadion sein zu dürfen, mit meinem Kollegen. Ja, und ansonsten hat sich natürlich die Arbeit sehr gewandelt. Also ich mache das jetzt halt noch nicht 94.
94?
Fokus, ja, Ja.
Da bin ich also geboren worden.
Super. Ja, nee, seit 2000 bin ich in Nürnberg. Vorher habe ich, während dem Studium, habe ich es für eine andere Zeitung so freiberuflich betreut, den ersten FC Nürnberg. Aber seit 94 bin ich da stetig zu Gast. Und ja, früher war natürlich der Fokus viel mehr auf dem Printprodukt, auf der Zeitung gelegen. Und inzwischen ist es schon so online first. Auch ganz viele Formate, die halt nur online erscheinen. Es geht viel mehr um Schnelligkeit und um Content und auch viel mehr Output als früher. Also es hat sich schon ziemlich gewandelt. Aber wir sind beim Training, so man denn da sein darf. Also Club trainiert 1 bis 2 Mal öffentlich die Woche. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. Früher war eher so die Ausnahme des Geheimtraining. Inzwischen ist es eigentlich gang und gäbe. Und 1-2 Mal in der Woche ist dann öffentliches Training, wo Zuschauer und auch Medienvertreter dabei sein können. Da ist man natürlich dabei. Und ja, ist alles ein bisschen schwieriger geworden, weil sich die Vereine natürlich auch immer mehr abschotten. Früher war das noch ganz einfach, da konnte man die Spieler einfach nach dem Training ansprechen und kannte auch jeden. Und inzwischen ist das natürlich alles sehr reguliert vom Verein auch. Man muss das immer vorher anfragen und nur unter Aufsicht mehr oder weniger. Also so unter so 4 Augengespräche, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Insofern hat sich das schon, die Arbeit schon sehr gewandelt und ist auch schwieriger geworden, zu Spielern dann so wirklich so eine Beziehung aufzubauen, sage ich mal, über Jahre, dass so eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Aber gut, das sind halt die neuen Umstände.
Ja, genau, ist ja bei uns ja auch nicht anders. Also Thema öffentliches Training, es ist so gut wie alles öffentlich, außer es kann halt sein, dass am Tag vor dem Spiel das dann geheim ist oder zwei Einheiten oder 2 Tage vor dem Spiel, wenn es schon mal wichtiger ist. Kann es, glaube ich, also schon so 1, ja, maximal 2 Einheiten können dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein, aber sonst können halt immer alle kommen. Okay. Und genau, das hast du auch schon ganz gut gesagt. Bei uns ist es ja quasi auch nicht anders. Wenn du mit Spielern sprichst, wenn du Bilder machst oder wie auch immer, da hast du immer die Sorge, meldet sich nochmal die Medienabteilung nochmal. Was fragst du die Spieler? Was darfst du fragen? Was darfst du veröffentlichen? Kriegst du irgendwie ein bisschen Probleme mit dem, also das Problem nicht mit dem Verein, aber kommt immer auf dich zu, ne? Also keiner droht mit dem Anwalt oder so, aber man kommst du mal erklärt quasi oder man kann noch mal in den Austausch gehen mit den Leuten. Das schon ist leider ein bisschen, das stimmt schon, das stimmt. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch Fan des Vereins bist.
Ich würde es mal sagen, war. Also klar, greift man den Job nicht, wenn man nicht irgendwo ein Faible für den Verein hat. Ich war in meiner Jugend auch im Fanblock standen jahrelang. Hab's dann irgendwann wirklich zum Beruf gemacht und dann ist es schon so, dass dieses Fansein man stumpft ab, also es leidet ein bisschen. Also ich kann mich nicht mehr so begeistern. Ich freue mich natürlich, wenn der erste FC Nürnberg erfolgreich ist und ich berichte auch lieber über Siege als über Niederlagen. Aber so die ganz großen Emotionen sind da eigentlich nicht mehr da. Außer jetzt so ein Pokalsieg 2007, das war schon ein tolles Erlebnis. Also da kommt dann auch schon noch so ein bisschen der Fan durch. Oder Ingolstadt 90+6, wenn ihr euch erinnert, den Sturz in die dritte Liga gerade noch so abgewendet in der Relegation gegen Ingolstadt. Das sind dann schon so Momente, wo man dann merkt, dass es schon noch was mit einem macht auch. Aber ja, wenn man auch so ein bisschen hinter den Kulissen einfach alles mitkriegt über die Jahre und man wird ein bisschen desillusioniert auch, glaube ich. Also so dieses schöne, naive Fantum, das man vielleicht mal früher hatte, das ist halt einfach weg, weil man zu viel mitkriegt, zu viel weiß und auch merkt, dass für die Fans manches viel mehr bedeutet als für die Spieler, dass man sich auch keine Illusionen machen.
Ja, definitiv. Du hast aber schon meine Frage schon beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Und zwar, wie gehst du da quasi damit um, wenn du auf der einen Seite Fan und auf der anderen Seite irgendwie Journalist auch bist? Aber ich denke mal aus der Antwort gerade, du bist schon Fan. Das kriegt man aus dir, glaube ich, nicht raus. Aber du
natürlich
musst dann viel neutraler damit umgehen, mit diesen Emotionen, und dann, wie du darüber schreibst und mitverfolgst. Ne?
Und halt professioneller einfach. Also früher war das schon so, wenn der Club verloren hat, dann das Wochenende war dann gelaufen und inzwischen gehe ich aus dem Stadion raus und bis ich zu Hause bin, ist das dann eigentlich auch okay.
Vor einem halben Jahr haben wir gegen euch 5-1 gewonnen. Wie war das denn?
Da war ich Gott sei Dank nicht dabei. Ja, ist am Schluss ein bisschen hoch aufgefallen. Ne? Waren ja, glaube ich, 2 Tore in der Nachspielzeit dann noch. Das war dann auch wirklich ärgerlich, dass man sich da am Schluss dann so richtig hat abschlachten lassen. Mit einem 3-1, glaube ich, hätte man leben können damals. 5-1 hat dann schon ein bisschen wehgetan. Aber wie gesagt, das sind so Spiele, da kann ich mich dann schon aufregen drüber. Aber mein Wochenende ist deswegen auch nicht versaut.
Ja, es waren auch 2 Spiele in Folge. Wir hatten davor ja Kiel zu Hause und Nürnberg. Das waren 2x5:1 und 2x so Ergebnisse, wo gefühlt jeder Ball drin war. Ein Fernschuss, dann war der drin, dann war der drin, dann war der drin. Ja. Alles hat einfach funktioniert. Und dann hast du 2x5:1, wo du denkst, Na gut, guck mal, wo Kiel jetzt
genau, steht. Halbzeit war ja 1-1 noch, ne? Also da hat man noch gewisse Hoffnungen sogar und dann zweite Halbzeit ging es dahin.
Ja, ne? Und Kiel ist jetzt auf Platz 2 und allein dieses 5-1, das sagt ja gar nicht aus, wenn du 5 Distanzschüsse oben in den Winkel geschweißt kriegst. Das sagt dann nichts über die Abwehr aus, das sagt nichts über die Spiele aus, da nichts über den Torwart aus. Also das war schon echt ein bitterer Tag.
Die Liga ist eh krass. Also Kiel, weil du sagst, Nürnberg im Hinspiel souverän 2-0 gewonnen in Kiel. Ne? Also es war absolut souveräner Auswärtssieg, nichts zugelassen, 2 Tore gemacht und in der Tabelle trotzdem ein Riesenunterschied.
Ja, also ich habe auch mit Kiel gar nicht damit gerechnet, dass sie sich konstant wieder da oben halten. Also scheinbar, wenn es jetzt so wird, dann ist es halt so. Wer sich nach 25 Spieltagen da oben hält, dann mein Respekt, dann kannst du auch gerne das Ding durchziehen.
Und meinen Segen sollen sie haben.
Ja, stimmt schon. Damals, also ich sag mal so, das heißt damals, aber bei dem 5-1 ist ja fast genau ein halbes Jahr her.
Ja.
Also ich finde so ein halbes Jahr immer zwischen den Spielen an sich ganz gut, dass man quasi einen guten Zeitraum hat, um dann nochmal entweder einen Überblick zu verschaffen, was passiert ist. Und beim FC Nürnberg, jetzt so wirkt mein Eindruck, hat sich ja nicht viel getan. Kannst du einmal sagen, was so für, also bei euch in den letzten 6 Monaten so passiert ist, an Ups und Downs? Gab es immer irgendwas Spektakuläres? Weil es ist so Mittelmaß gewesen. Jetzt hast du Magdeburg einen Sieg eingefahren, was krass war. Dann hast du aber Düsseldorf von einer Weile 5 Stück gekriegt.
Ja.
Also
es ist eine komische Saison. Also man muss sagen, es war ja auch so ein bisschen das Ziel, sich erstmal zu stabilisieren, nachdem er letzte Saison auch erst am letzten Spieltag dann in Paderborn den Klassenerhalt endgültig safe gemacht hat, war schon das Bestreben, man wollte mal so eine berühmte sorgenfreie Saison spielen und vor allem wollte man wieder schöneren Fußball spielen mit dem neuen Trainer, mit Christian Fjell. Also einfach auch wieder einen schöneren Fußball bieten. Saisonziel hat er mir jetzt bewusst keins ausgegeben, weil man eben gesagt hat, es ist einem letztes Jahr richtig auf die Füße gefallen. Da hat Dieter Hecking von oberem Tabellendrittel gesprochen als Ziel, was halt mal Platz 1 bis 6 beinhaltet und das natürlich implizit auch hieß, wir würden auch gerne aufsteigen. Das ist dann halt richtig schief gegangen, deswegen hat man sich heuer oder zum Saisonbeginn im Sommer ein bisschen gescheut, da wieder ein Ziel auszugeben. Und dann hat es eigentlich ganz gut begonnen, also die Spiele waren deutlich ansehnlicher unter Fjell, also mehr Ballbesitz, mehr Offensivfußball, schnelleres Spiel. Das hat eigentlich wirklich ganz gut ausgesehen, auch wenn immer ein paar Rückschläge dabei waren von den Ergebnissen, dann teilweise auch deutliche Niederlagen. Und da hat man eine Phase gehabt, wo fast schon so eine kleine Euphorie entstanden ist. Ich habe vorhin schon gesagt, dieses Spiel in Kiel, danach hat man Paderborn, also 2-0 in Kiel gewonnen, davor hat man Hertha geschlagen. Das war alles übrigens nach dem St. Pauli-Spiel. Oh. Das muss man aufpassen bei euch, ich weiß.
Ja, das gibt es wieder Hasskommentare.
Ja, St. Pauli, Entschuldigung, wird mir nicht mehr passieren. Genau, nach dem Spiel ist dann der Club wirklich in so einen kleinen Flow gekommen, hat Hertha daheim 3-1 geschlagen, dann in Kiel 2-0 gewonnen und dann kam zwar nochmal eine Niederlage gegen Schalke zu Hause und dann Paderborn war für mich, da war ich dabei, die erste Halbzeit, was ich vom 1. FC Nürnberg seit, glaube ich, 10 Jahren gesehen habe. Also da hat Nürnberg 3-0 geführt zur Halbzeit in Paderborn. Und das war wirklich super schön herausgespielte Tore, schnell. Also man hat sich wirklich die Augen gerieben und konnte es gar nicht fassen. Und das war so die Phase, wo man so ein bisschen mal das Gefühl hatte, es geht wirklich voran, es entwickelt sich hier was. Und vielleicht könnte man in der Saison, keiner sagt jetzt aufsteigen, aber so ein bisschen oben ranschnuppern. Ja, und das war halt vielleicht der Fluch der guten Tat, weil danach ging es dann, da war Länderspielpause und danach ging es aus unerfindlichen Gründen, das hat eigentlich keiner so eine richtige Erklärung bislang, ging es dann total bergab. Da kam dann wirklich dieses 0-5 zu Hause gegen Düsseldorf, vorher 4-1 in Karlsruhe, also zwei ganz üble Spiele, dann haben wir wieder sehr glücklich in Elversberg gewonnen, 1-0. Aber es lief ab dem Zeitpunkt, lief es nicht mehr so, dann war auch der Fußball nicht mehr so schön, also viel weniger Ballbesitz und Fjell legt viel Wert auf den aktiven Spielstil, auf Spielkontrolle, das war alles nicht mehr zu sehen. Also es hat vieles wieder an diesen 1. FC Nürnberg der letzten Jahre erinnert, was man eigentlich gedacht hatte, dass man das überwunden hat. Ja, und jetzt waren die letzten Spiele, also wenn wir jetzt Magdeburg und vorher Braunschweig weglassen, war dann wirklich schon so eine Phase, wo man Angst hatte, man muss schon ein bisschen nach unten schauen, wieder in der Tabelle. Also es waren zwar noch 8 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz, aber es waren schon mal mehr. Und der Trend war halt eindeutig so, dass man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht hat. Das Derby verloren, das ist ja in Nürnberg immer ganz schlimm, wenn man gegen Fürth verliert. Mit einer roten Karte wegen unglücklich gelaufen, aber letztlich auch 2-1 verloren. Und es war jetzt wirklich so ein Punkt, wo man es auch schon gemerkt hat, dass das berühmte Umfeld wieder etwas nervös wird. Und dann kamen jetzt wirklich wieder die zwei Siege zu Hause gegen Braunschweig und jetzt in Magdeburg. Das war jetzt auch keine Fußballgala, aber es war effektiv, es war pragmatisch. Sie haben es in Magdeburg jetzt sehr gut verteidigt, haben dann ein schönes Tor geschossen. Und jetzt ist wieder so, das ist halt Nürnberg. Also vor zwei Wochen haben wir noch so ein bisschen ängstlich auf das Tabellenende geschaut. Wie viele Punkte haben wir denn noch, Polster? Und jetzt merke ich schon, wie manche Menschen wieder anfangen zu zählen. Naja, jetzt sind es 8 Punkte auf Rang 3. Und wenn man jetzt FC St. Pauli schlägt, dann sind es nur noch 5. Und also geht immer schnell zwischen Himmel und Hölle in Nürnberg. Das sind wir gewohnt.
Du hast ja bei der Saisonvorschau mit Yannick gesagt, also deine Auflistung an, was in Nürnberg fehlgelaufen ist in letzter Zeit, im Grunde, das liest sich wie, ich habe es für mich Teufelsbingo genannt, einmal Kaderfehleinschätzung, Trainerwechsel, davon gleich glaube ich 3 Trainer und Pech mit der Verletzung. Also du hast 3 Sachen, die, also davon brauchst du eigentlich nur 2, damit eine scheiß Saison wird, aber du hast alle 3 eingesammelt. Und dann ist ja wirklich komplett scheiße gelaufen und man konnte gerade auch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Und durch den ganzen Trainerwechsel kam man auch dazu, das ist halt das etwas, was Schalke aktuell gerade zu nagen hat, wenn du gefühlt 8 Trainer hast mit 8 Spielideen und 8 verschiedenen Spielphilosophien und Wünschen an Spielern und alle jetzt kreuz und quer durcheinander spielen. Ja. Du kein richtiges Konzept und keine Philosophie hast. Jetzt hast du ja mit Christian Fjell ein bisschen ruhiger drin, der jetzt als man gesetzt ist scheinbar. Wie würdest du seine Philosophie und sein Konzept mir oder uns, St. Pauli-Fans, erklären, die jetzt Nürnberg, jetzt ja vor der Brust haben?
Also das war nochmal rückblickend eben letzte Saison das große Problem, dass man dann nach Robert Klaus mit Markus Weinzierl einen Trainer geholt hat, der überhaupt nicht in dieses Konzept, das man eigentlich hatte, gepasst hat, auch die Spieler dafür gar nicht hatte. Das konnte nur schief gehen. Und man hat ja ganz bewusst in der Saison dann auf Christian Fjell gesetzt, der ja vorher Trainer der U23 war, dann zusammen mit Dieter Hecking übernommen hat in der vergangenen Saison in der Schlussphase, um dann auch zu retten, was zu retten ist. Ist ja dann auch gelungen irgendwo, auch wenn es bis zum letzten Spiel da gedauert hat. Und dann hat man auch relativ lang überlegt, also war auch nicht gleich klar, dass Christian Fjell übernimmt, aber hat sich dann dazu entschieden, ihm das Vertrauen zu geben. Und bislang muss ich sagen, ja, also auch er hat nur den Kader zur Verfügung, den er halt hat. Er sagt auch immer, er kann nicht zaubern. Er hat teilweise wirklich in diesen Spielen, die ich vorher genannt habe, wirklich angedeutet, was vielleicht möglich wäre. Es gibt natürlich auch schon die Meinung, ob der eine oder andere damals einfach ein bisschen überperformt hat, weil es danach eben nicht mehr so lief von der Mannschaft her. Aber wie gesagt, er steht für einen doch offensiven Fußball, Ballkontrolle, Spielkontrolle, schnelles Umschaltspiel über schnelle Flügelspieler, die in dem Konzept eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das hat aber wirklich dann seit diesem Break mit der Länderspielpause ist das irgendwie, hat es nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Also auch, weil manche Spieler dann einfach so ein Leistungsloch gefallen sind, kam auch ein Pech dazu vielleicht. Und er hat dann halt auch irgendwo seinen Spielstil notgedrungen, wahrscheinlich ein bisschen angepasst, ein bisschen modifiziert, pragmatischer. Also in Magdeburg hat er jetzt, glaube ich, gefühlt 20% Ballbesitz, hat aber 1-0 gewonnen. Ne? Also man hat es einfach gut verteidigt, defensiv sehr stabil gestanden und dann hat man halt, das ist halt das, was den Club in der Saison eigentlich rettet. Man hat halt davon einen Can Usun, der mit seinen 18 Jahren jetzt 13 Tore geschossen hat und wirklich die eine Chance, die er dann halt meistens bekommt, halt eiskalt nutzt. Und wenn man Can Usun aus dieser Mannschaft rausnimmt, dann ist es wirklich mit Sicherheit nicht mehr als eine maximal durchschnittliche Zweitligamannschaft.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kevider Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kevider Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Du hast ihn angesprochen, Can Usun, es ist klar, dass wir um ihn jetzt nicht drum herum kommen. Ja. Wie wichtig ist er für den Verein?
Muss man nur, also erstmal ist er in der Saison sportlich natürlich ungemein wichtig. Wie gesagt, 13 Tore, zieh die ab. Also Nürnberg hat ja sogar ein negatives Torverhältnis, also so viele Tore schießt der Club nicht. Und wenn man die 13 von Jan
Minus Usen acht.
Minus acht, ja. Dafür interessant, dass man dafür so weit oben stehen kann.
Wahnsinn, minus Wahnsinn. Acht.
Naja, das sind halt so Niederlagen, 0-5 Düsseldorf, 4-1 Karlsruhe, 5-1 St. Pauli, das tut natürlich weh. Und wenn sie gewonnen haben, dann waren es eigentlich bis auf Rostock, das waren 3-0, ansonsten waren es eher knappe Siege. Dann kommt sowas zustande. Letztlich, gut, kann man auch mit einem negativen Torverhältnis aufsteigen, theoretisch. Aber Usun ist Wahnsinn, wirklich. Also ich mache das jetzt schon sehr lange, betreue den Verein schon sehr lange und muss auch sagen, das ist so, seit Ilkay Gündogan ist das für mich wirklich das größte Talent, das ich beim 1. FC Nürnberg gesehen habe. Wobei man auch sagen muss, er ist noch lang nicht perfekt, kann man mit 18 Jahren auch nicht sein. So im Spiel gegen den Ball, also man muss sich an den Can Usun auch leisten können in der Mannschaft, weil so nach hinten arbeiten ist nicht so sein Ding, das müssen dann die Kollegen erledigen. Aber mit seinen Abschlussqualitäten, also er hat einen Wahnsinnsabschluss, hat eine wahnsinnig hohe Spielintelligenz, auch die Pässe, die er spielt. Er hat ein Gespür für Situationen, ist im Abschluss dann wirklich, wenn er diese Schüsse, die er macht, die sind gar nicht besonders stark, aber sind wahnsinnig platziert. Also er hat wirklich, glaube ich, alle Tore ins rechte Eck geschossen und teilweise wirklich technisch perfekt. Das hat er einfach drauf und ist mit Sicherheit der wichtigste Spieler in der Saison. Und wichtig insofern für den Verein auch, weil man jetzt natürlich verkaufen wird und dann finanziell, ich will jetzt nicht sagen saniert ist, aber etwas beruhigter in die Zukunft schauen kann, weil um die Finanzen ist es ja in Nürnberg auch traditionell schlecht bestellt. Und da tut jetzt so ein Transfer, ist ja nicht der einzige, auch Nene Braun geht ja nach Frankfurt, das ist schon fix. Also Usun wird auch nach Frankfurt gehen. Vielleicht geht noch der eine oder andere, hat man schon abgegeben, auch in der Winterpause. Also da ist jetzt für Nürnberger Verhältnisse eine Transfersumme auf dem Konto oder demnächst auf dem Konto, die schon wirklich spektakulär ist. Und dann bleibt es nur zu hoffen, dass man dieses Geld halt auch sinnvoll investiert. Also man wird es nicht komplett in neue Spieler investieren können. Da ist Schuldenabbau und noch ein paar andere Sachen, die erstmal bezahlt werden müssen. Aber ein Teil muss man sicherlich reinvestieren. Und da sind wir alle sehr gespannt, ob die handelnden Personen das gut hinbekommen.
Und was ich halt auch interessant finde, wenn man seinen Namen googelt, du findest nur Transferspekulation. Und es wird halt höchstwahrscheinlich, wie du gesagt hast, wohl Frankfurt werden.
Es wird Frankfurt werden, ja.
Scheinbar, also das deutsche Chelsea scheinbar, die irgendwie 50 Spieler immer holen und dann die irgendwie alle verleihen. Ich hatte hier Herr Salazar, der bei uns war, dann zu Schalke und jetzt bei Braga jetzt ist. Und jetzt war ja Bundesliga hier Gladbach gegen Köln, dann ist mir hier der Alidou und dann der war doch beim HSV, da war er bei Frankfurt und nicht mitbekommen, dass er bei Köln spielt. Also die, keine Ahnung, ob das legal ist, was Frankfurt dann dauernd macht, also, aber ist ja irrelevant. Aber meine Frage, was ich darauf hinaus wollte, ist, diese eingenommenen Millionen, was wird, also du hast einen der wichtigsten Spieler scheinbar, du meintest ja, eine Stütze, 13 Tore, der ist dann weg. Millionen hast du dann da, okay, was dann?
Ja, nicht nur, du hast auch einen Linksverteidiger, Nene Braun, deutsche U21-Nationalspieler, der jetzt in Magdeburg dieses Tor wirklich sensationell vorbereitet hat. Also das war wirklich spektakulär, wo er in der 80. Minute einen Sprint hinlegt, dem Herbert Bockhorn noch, der auch nicht gerade langsam ist, noch ein paar Meter abnimmt und dann Usun bedient. Also das ist schon auch ein richtiger Verlust. Dann muss man auch schauen, ob ein Jens Kastrop bleibt. Der wollte eigentlich letzten Sommer schon weg, hat da nicht ganz geklappt und ist jetzt aber auch ein Spieler, wo man das Gefühl hat, der würde vielleicht auch schon gern den nächsten Schritt, auch wenn er noch gar nicht so lang da ist, aber den nächsten Schritt auch schon wieder irgendwo anders machen. Muss man abwarten, wer dann wirklich nächste Saison noch da ist. Also es wird auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. Es werden einige ältere Spieler, wenn die Verträge nicht verlängert. Also man wird mit Sicherheit, denke ich mal, 5, 6, 7 neue Spieler brauchen in der neuen Saison. Auf allen Positionen. Also man hat ja mit Finn Jeltsch jetzt ein ganz großes Talent in der Innenverteidigung, der ist auch erst 17 Jahre, U17 Europameister, U17 Weltmeister. Der wurde jetzt auch im Derby ins kalte Wasser geschmissen. Erstes Spiel von Anfang an hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und seitdem Stammspieler. Dafür muss den Ivan Marquez, ein Routinier, auf die Bank, den man eigentlich so als designierten Abwehrchef geholt hatte. Der sitzt jetzt auf der Bank, aber Jeltsch macht so gut, dass der Trainer auch sagt, sehe jetzt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Das ist so der nächste Spieler, der wahrscheinlich in 2 Jahren dann für, wenn er so weitermacht, einen größeren Millionenbetrag weggehen wird. Aber ansonsten gibt es schon einige Positionen, die dann neu besetzt werden müssen. Und das wird schon wirklich spannend. Ich finde übrigens, dass Usun mit Frankfurt, ich bin jetzt kein großer Frankfurt-Fan, muss ich gestehen, aber so als Zwischenschritt ist es vielleicht gar nicht so unclever. Also er hat auch den Vorteil, dass sein bester Kumpel Nene Braun dahin auch wechselt. Also die können zusammenbleiben. Die sind nicht nur harmonieren nicht nur auf dem Platz sehr gut, sind auch privat sehr gut befreundet. Kommen ja beide aus der Nürnberger Jugend. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, nicht gleich zu Borussia Dortmund, die auch interessiert waren, oder diverse ausländische Vereine. Was dann wirklich dran ist an den Gerüchten, weiß man auch nicht so genau, aber wurden ja auch einige Vereine gehandelt, aber er wollte dann wohl doch erstmal in Deutschland bleiben, auch bei der Familie. Wie gesagt, der Junge ist gerade erstmal 18 Jahre alt geworden. Insofern finde ich es perspektivisch gar nicht so die schlechte Entscheidung. Und Frankfurt ist ein Verein, die trotzdem international dabei sein werden, wo er sich weiterentwickeln kann. Ja, bin mal gespannt. Also wie gesagt, er ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung. So gerade im Defensivverhalten muss er schon noch eine Schippe drauflegen. Er ist auch nicht der Schnellste, das kommt auch dazu. Für die Position ist er eigentlich relativ langsam, aber da gleicht halt wirklich vieles mit seiner Spielintelligenz und seinem guten Abschluss aus. Aber ich bin mal gespannt, wie es in der Bundesliga, wo das Tempo ja dann doch noch mal ein bisschen höher ist, wie er da funktionieren wird.
Ja, definitiv. Ich ist mir nur gerade aufgefallen, weil also jetzt zum zweiten Mal mit Frankfurt, dass halt wieder Spieler hingehen. Ja. Weil, klar, du hast halt Potenzial, du kannst dich da weiterentwickeln. Aber scheinbar wechselt alle nach Frankfurt und du hast so viele, viele von da verliehen werden, wie ich meinte. Rodrigo Salazar, auch bei uns, ist das beste Beispiel gewesen. Jetzt mit Ali Du, der von vom HSV rüber ist, der auch jetzt in Köln ist. Also, ist ja wie Chelsea oder Juve halt, die halt 50 Spieler haben und alle verleihen. Aber bin ich noch ein bisschen kritisch, was das angeht.
Wie gesagt, ich persönlich hätte es auch natürlich gut gefunden, auch Nene Braun, wenn man sagt, man spielt vielleicht noch ein Jahr in Nürnberg, etabliert sich da richtig, aber das ist halt heutzutage, glaube ich, ist Fußballromantik. Ne? Also Nene Braun hat noch keine 20 Zweitligaspiele gemacht, dann sind da die Angebote schon reingeflattert. Okay, deutscher Linksverteidiger, Position, die immer gesucht ist, aber es geht schon wahnsinnig schnell, ne? Also von wegen sich erstmal dann in einem Verein 1, 2, 3 Jahre etablieren und Erfahrungen sammeln, das geht nicht mehr. Und in Nürnberg hat man halt auch die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass man bei Spielern ein bisschen zu lange gepokert hat, weil man auch gedacht hat, die kann man für richtig viel Geld verkaufen, wenn man noch ein bisschen wartet. Und es ist 1, 2 Mal richtig schief gegangen. Und dann hat man im Endeffekt viel, viel weniger Geld bekommen, als man hätte haben können noch ein Jahr vorher. Also Erik Schuranoff war so ein Beispiel. Oder auch Robin Hack, der jetzt in Gladbach inzwischen spielt. Da hat er mir auch gedacht, lässt ihn mal noch nicht gehen und dann kam halt eine Saison, die zum Vergessen war und dann ist halt für viel weniger Geld gegangen. Also insofern ist man da auch ein bisschen sensibilisiert und ja, sie brauchen das Geld, also muss man einfach klar sagen. Und deswegen glaube ich, sollte der Deal jetzt auch demnächst über die Bühne gehen offiziell, weil man da kein Risiko eingehen will, dass sich der vielleicht noch ein Kreuzband reißt und das dann alles neu diskutiert werden muss.
Aber zum nächsten Thema, zum größeren Thema, was ich nur aus der Ferne so mitlesen konnte. Was persönlich mir, jemand, der gerne so einen Blick auf die Tribünen hat, nicht spurlos vorbeiging, war quasi, dass die aktive Szene vom 1. FC Nürnberg Hacking und Co. sehr kritisch gegenübersteht. Ja. Haben ihm oft zum Rücktritt aufgefordert, gerade so, das war Ende der letzten Saison, als es wirklich katastrophal geendet ist. Und was er scheinbar bis heute nicht gemacht hat, also in der Kicker-App, also ist er immer noch drin beim 1. FC Nürnberg. Und man wollte ja mit dem Torwart der Pokalmannschaft Raphael Schäfer einen eigenen Kandidaten quasi für den Aufsichtsrat haben. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wie ist denn so seitdem, wie ist das verlaufen? Ist jetzt, ich hätte mal mit Sebastian in der letzten Folge drüber gesprochen. Wie ist das jetzt ein halbes Jahr später?
Ja, also Hacking hatte in der Kurve schon immer einen schweren Stand. Also auch in der Zeit, wo er schon Trainer war in Nürnberg, war das Verhältnis nicht immer ganz so unbeschwert. Kommt halt vielleicht auch dazu, Hackings Vergangenheit als Polizist. Das ist dann halt sowas, was in der Kurve vielleicht nicht so gut ankommt. Der hat sich dann teilweise auch manchmal ein bisschen ungeschickt verhalten. Und es war dann schon wirklich so, dass, ja, es waren natürlich gewisse Hoffnungen verbunden mit Hacking, als er übernahm, nach diesem Katastrophenjahr, wo der Club fast abgestiegen wäre. Und ja, jetzt nach mittlerweile 4 Jahren ist die große Entwicklung halt auch nicht sichtbar. Ne? Es ist mal eine Saison, die läuft ein bisschen besser, mal eine Saison, die läuft wieder schlechter. Aber letztlich ist man halt wirklich so ein stinknormaler, mittelmäßiger Zweitligist geworden. Und das ist, was man in Nürnberg eigentlich nicht sein möchte. Ne, er wird natürlich die Tradition immer wieder beschworen und die Realität schaut halt anders aus. Und ja, man hat sich dann eben gewünscht, dass das Hecking zurücktritt. Das ist nicht passiert. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Gretlein hat da auch nicht mitgespielt, so wie sich das die Ultras erhofft hatten, weshalb dann so eine kleine Palastrevolution ausgerufen wurde. Und wie gesagt, Raphael Schäfer als Kandidat für den Aufsichtsrat gestützt wurde, nicht nur von den Ultras, also da waren noch andere Fanverbände auch beteiligt aus der organisierten Fanszene. Und Raphael Schäfer selber betont auch immer wieder oder hat betont, dass er nicht der Kandidat der Ultras ist. Also das, den Schuh wollte er sich nicht anziehen. Ist ganz lustig, weil das Verhältnis mit Schäfer und den Ultras in der Vergangenheit, also zu seiner aktiven Zeit, auch nicht unbedingt immer das Beste war, weil er schon eher ein streitbarer Charakter ist und sich da halt auch nichts gefallen lässt. Er ist jetzt keiner, der devot in der Kurve steht und dann alles abnickt, sondern er hat auch schon gut Kontra gegeben. Deswegen war es auch für uns überraschend, dass diese Liaison da zustande gekommen ist. Er sitzt, ich habe jetzt kürzlich mit ihm telefoniert, es ist jetzt November, waren die Wahlen, er ist ja reingekommen in den Aufsichtsrat, der alte Vorsitzende Dr. Gretlein wurde abgewählt, überraschend, bisschen überraschend. Sein Stellvertreter hat den Vorsitz übernommen und Raphael Schäfer sitzt jetzt da mit drin. So wahnsinnig viel ist seitdem aber auch noch nicht passiert. Also ich glaube, das ist dann halt wieder auch so, man kann viel versprechen vorher. Die Realpolitik schaut dann halt ein bisschen anders aus, ne? Also er hat trotzdem in dem Gremium er noch der Neue und er noch in der Unterzahl. Da sind natürlich noch auch so die alten Blöcke irgendwo vorhanden. Und ich glaube, er hat halt auch gemerkt, dass er erst einmal, er hat gesagt, er muss erst mal lernen, muss sich einarbeiten und hat auch betont, dass die Zusammenarbeit sehr harmonisch und sehr gut wäre. Also es klingt jetzt nicht so, dass da die große Revolution ausbricht. Zumindest jetzt nicht.
Also du meintest ja, das ist bisher noch nicht mehr passiert, aber als ich letztens mal rumgeklickt habe bezüglich Nürnberg, was ist eigentlich mit der Meldung, oder wo ich drin sehr erstaunt war, was ist das mit die Story mit dem neuen Stadion?
Neues Stadion, ja, das ist ein Riesenthema bei uns.
Seit wann? Warum? Wieso? Weshalb? Was ist da? Also ich bin Kocker aus allen Wolken gefallen.
Ja, ja. Nee, das ist ja aber ein Thema, das in Nürnberg seit 20 Jahren diskutiert wird. Also da gab es schon unter dem ehemaligen Manager Martin Bader schon die ersten Machbarkeitsstudien und Ideen. Das Problem ist, ich finde das Stadion, das Max-Morlock-Stadion, eigentlich ganz schön, weil es ein bisschen anders ist als die meisten Arenen, die man jetzt eben, also dieses Achteck, diese Achteckform und der große Nachteil ist halt auch die Laufbahn, die man noch hat, als, glaube ich, außer Berlin, müsste jetzt, glaube ich, und Karlsruhe, glaube ich, noch, aber
ehemalig,
ne, ja, genau, das eigentlich kein Stadion mehr mit Laufbahn gibt. Das ist natürlich, geht halt zulasten der Stimmung, man ist überzeugt, wenn man halt so ein reines Fußballstadion hätte, dass das halt pro Saison auch nochmal ein paar Punkte mehr garantieren würde. Und das andere ist, dass gerade diese Einnahmen im VIP-Bereich, also Hospitality und VIP-Bereich, da rangiert man, glaube ich, in der zweiten Liga ganz, ganz weit hin. Ich glaube, sogar Sandhausen hat letztes Jahr mehr Erlöse gehabt von VIP-Logen als Nürnberg. Da ist das Stadion baulich einfach ausgereizt. Und ja, um wettbewerbsfähig zu bleiben, verfolgt man diesen Plan schon länger und jetzt machen sie mal richtig ernst. Also in den letzten ein, zwei Jahren hat es dann wirklich Fahrt aufgenommen. Soweit ich weiß, also ich bin mit dem Projekt jetzt weniger befasst, das macht ein Kollege bei uns, der könnte da jetzt ein bisschen mehr Details erzählen, aber es ist jetzt im Stadtrat, es gibt Studien, es ist alles im Laufen und ich denke, dass das wirklich Finanzierung scheint soweit gesichert. Es wird ja kein neues Stadion, es wird umgebaut. Mhm. Also man wird einfach die Laufbahn soll weg, die Tribünen werden einfach ein Spielfeld näher rangerückt. Es kommt dazu, dass zum Beispiel die Haupttribüne unter Denkmalschutz steht. Also da kann man auch nicht, man kann auch nicht alles abreißen. Oder auch diese Achteckform, die muss gewahrt bleiben. Das sind Sachen vom Denkmalschutz. Aber man will da ein ganzes Areal neu bauen, also mit Hotel auch und irgendwelchen sozialen Einrichtungen und medizinischen Einrichtungen. Also das wird so ein richtig kleiner Campus, so eine Area. Und da laufen gerade die Planungen. Wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber das schaut so aus, als wenn sich da wirklich in den, ja, wann jetzt Baubeginn genau wäre, 27, 28 oder es fertig sein soll, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber da sind die Planungen noch in der Anfangsphase, aber es nimmt Fahrt auf. Und viele sagen halt, gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, was braucht der Club, ein neues Stadion? Zweitliga-Fußball kannst du dir da auch anschauen. Aber es ist wohl so, dass mittelfristig gesehen das die einzige Chance ist, dass der Verein halt finanziell dann auch und letztlich hängt es immer an den Finanzen besser aufgestellt ist und da wettbewerbsfähig bleibt.
Also sind wirklich konkret die Pläne jetzt, ne?
Die sind sehr konkret inzwischen, ja. Also man geht davon aus, dass das, gibt es natürlich noch ein paar so Hürden auch. Also der Club hat ja kein Geld, der kann das Stadion nicht selber bauen. Aber es sind Investoren im Boot, es ist die Stadt mit im Boot, es ist der Freistaat Bayern mit im Boot. Wie gesagt, das genaue Finanzierungskonzept, da könnte jetzt der Kollege mehr drüber erzählen. Aber es ist im Laufen. Also es gibt auch schon sehr konkrete Pläne, wie das ausschauen soll. Und weiß nicht, ob es in der Form dann wirklich abgesegnet wird letztlich von der Stadt, die ja da Mitspracherecht hat, oder auch Naturschutz und solche Sachen, die da jetzt noch mit reinspielen. Aber es wird, bin zuversichtlich, dass man bis 2030 in einem neuen Stadion oder in einem umgebauten Stadion spielen wird.
Ja, ich bin da ein bisschen, da bei mir klang gerade diese rote Alarmglocke, wenn du das Wort Investoren gesagt hast.
Na gut, ohne, also Investoren jetzt nicht für einen Verein, aber halt für diesen, man braucht Partner, man braucht halt da
klar. Ja, genau.
Ja. Nicht Investoren im Verein, das nicht, also. Da würde, glaube ich, die aktive Fanszene auch nochmal ganz viele Tennisbälle mit ins Stadion nehmen. Das wäre sicherlich nicht durchsetzungsfähig. Also es gibt ja auch die Uralt-Diskussion. Es gab vor ein paar Jahren das Bestreben, eine Ausgliederung. Und da war auch ganz massiver Widerstand, dass man in Nürnberg halt unbedingt diesen e.V., diesen eingetragenen Verein behalten will und eben keine Ausgliederung, wie sie an vielen anderen Standorten schon durchgeführt wurde. Und das ist inzwischen aber auch kein Thema mehr. Also das ist also, diese Pläne sind so ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
Ja, finde ich gut, finde ich gut. Wenn man noch kurz, wir haben ja jetzt am Samstag an sich ein ganz interessantes Spiel, aber eine Frage musst du beantworten. Ich finde es übrigens sehr frech, dass James Lawrence nicht mehr bei euch spielt. Was habt ihr mit ihm gemacht?
Das wissen wir, also das ist eins der großen Rätsel dieser Welt. Wir wissen es auch nicht so genau. Der ist vollkommen vom Erdboden verschluckt seit Monaten. Und man weiß auch nicht so genau, was los ist. Ich habe ihn auch also kennenlernen dürfen, fand ihn extrem netten Menschen, umgänglich. Auch jemand, der so ein bisschen auch ein Leben abseits des Fußballs kennt und da auch ein paar Interessen hat. Also ich fand ihn einen spannenden Typ. Und er hat es eigentlich letzte Saison auch phasenweise wirklich gut gemacht, hat dann Saisonbeginn, hat er auch gespielt, hatte dann aber gleich im ersten Spiel ja ziemliche Probleme und war dann irgendwann verletzt. Aber was er genau hat, also der Verein gibt keine konkreten Diagnosen raus, die berufen sich da immer ja auf Datenschutzgründe. Aber er ist seit Monaten nicht mehr gesehen worden. Und dann hieß es wohl, dass er irgendwo in Amsterdam irgendeine Reha macht, wo ich auch nicht weiß, warum er die dort macht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man ihn in Nürnberg nochmal sehen wird, ehrlich gesagt. Also das irgendwas, ich will jetzt aber auch keine Gerüchte befeuern oder er ist verletzt, er hat offiziell irgendwelche Rückenproblematik wohl, irgendwas mit einem Nerv im Rücken, was wohl sehr langfristig ist. Aber es wird so ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht. Und weiß nicht, also ich glaube auch nicht, dass er nochmal in Nürnberg auftauchen wird. War, glaube ich, auch sehr frustriert, dass man ihn damals rausgenommen hat so schnell. Das war jetzt auch nicht ganz so ohne. Und wie dann diese Verletzung zustande kam, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Da hat man auch nie was drüber erfahren. Er ist, wie gesagt, wie vom Erdboden verschluckt seit Monaten.
Ja, das war auch einer der Gründe, glaube ich, weswegen man mit ihm bei uns nicht verlängert hat, weil man, glaube ich, die Sorge hat, glaube ich, dass er verletzungsanfällig ist. Mhm. Er ist ein erfahrener, routinierter Spieler und ich hätte ihn mir persönlich, glaube ich, auch gewünscht für die Innenverteidigung, so als erfahrener Spieler. Aber
Martin geholt letzte Saison, als Gas Jörgensen relativ kurzfristig dann noch nach Prag gewechselt ist. Da musste man halt kurzfristig noch einen Ersatz finden. Er ist ja erst nach Saisonbeginn gekommen damals, war ja vertragslos. Musste dann sogar relativ schnell spielen, weil Notstand in der Abwehr war und hat es dann erstaunlich gut gemacht eigentlich. Und phasenweise dachte man auch wirklich, er kann sich da festspielen in der Innenverteidigung, hat auch zu Saisonbeginn gespielt, aber irgendwas, was dann wohl schwindelig hieß es und dann musste ausgewechselt werden und ja, und dann irgendwann ward er nicht mehr gesehen, was schade ist. Auch natürlich Mats Möller-Dehle, der seit dem Winter nicht mehr da ist, der bei euch auch noch, glaube ich, einen ganz guten Namen hat. Auch schade, aber auch da war es so, dass er in den letzten 1,5 Jahren eigentlich so eine permanente Formkrise, er hat in diesem Spielsystem von Christian Fell eigentlich keinen richtigen Platz mehr gehabt. Also da gibt es diesen klassischen Zehner, den gibt es da nicht. Er braucht schnelle Achter und vor allem will er schnelles Umschaltspiel, schnelles Kombinationsspiel und Mats Möller-Dehle doch jemand, er war, der halt dann gern mal mit Ball dribbelt und mal querläuft und da war er ganz viel, ganz fleißig, aber ganz wenig Ertrag. Also der große Torjäger war er noch nie. Und das hat ihn dann in der Saison in der Vorrunde halt auch seinen Stammplatz gekostet. Also bis vor 1,5 Jahren wäre Gott Mats Möller-Dehle, Club ohne Mats Möller-Dehle wäre undenkbar gewesen. Ne? Da war das wirklich eine der, der festen Größen in der Mannschaft, wo man gesagt hat, na, jeder darf sich verletzen, nur er nicht. Da war der fast an jeder Offensivaktion beteiligt und irgendwie ist es dann leider in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen bergab gegangen. Man hat auch eben richtig angemerkt, dass er selber überhaupt nicht mehr zufrieden ist, auch mit sich, hat seinen Platz in der Nationalmannschaft auch verloren dann. Und das hat dann auch so wegen so eine Eigendynamik entwickelt und da kam jetzt im Winter das Angebot, man hat nochmal ordentlich Ablöse gekriegt und war dann für alle Beteiligten wahrscheinlich wirklich so das Beste, auch wenn es schade ist, weil ich ihn als Fußballer und als Typ eigentlich sehr gern mochte.
Ja, er ist noch hier in der St. Pauli-Fan-Anhängerschaft noch ein Lieblingsspieler, also vieler, der sehr, sehr lieber Mensch, sehr, ja. noch sehr im Herzen vieler St. Pauli-Fans, kann ich ja sagen. Und vielleicht James Lawrence, wenn du das hörst, wir brauchen einen Abwehrspieler, und ist die Hälfte ist weg. Ja. Saliakas gelb gesperrt, Nemeth ist krank, ich glaube, es war krank oder auch irgendwie angeschlagen. Carol Metz hat sich verletzt, ist da nicht fit. Eric Smith, bestes Beispiel, ist auch nicht wieder zurück. Also uns fehlen vier Leute. Mhm. Also wenn du nichts zu tun hast und gerne wenn du uns noch irgendwie ein bisschen magst, kannst du gerne wiederkommen. Also bin mal gespannt, wie wir dieses Rätsel lösen. Scheinbar werden wir treu rüberziehen und dann mit Ritzka auf links spielen, aber gucken wir dann. Es hat dann, ja, im Grunde können wir weiterhin viel spekulieren, wer was wie aufstellt oder wie wir spielen werden, aber im Grunde wissen wir es dann erst, wenn es durch ist und dann müssen wir erst nach dem Spiel drüber sprechen. Deswegen so viel Spekulationen betreiben müssen wir nicht.
Ja, bei Nürnberg ist es einfacher. Also da gibt es eine Position, die letztlich fraglich ist, ein bisschen, das ist Rechtsverteidiger, weil Jan Tschamara gelb gesperrt ist, auch fünfte gelbe Karte bekommen in Magdeburg. Den kennt man auch noch in Hamburg, auch wenn er für einen falschen Verein gespielt hat, aber auch ein sehr netter Mensch ist und der ist leider gesperrt und jetzt ist nur die Frage, ob Enrico Valentini wieder, der hat ihn auch zuletzt vertreten, aber ist ein bisschen krank, war mal zwei Wochen, da hat Valentini gespielt, hat es auch ordentlich gemacht, oder Jens Kastrup, der in Magdeburg dann auch nach rechts hinten gewechselt ist, nach der gelben Karte, weil er dann mit Ito nicht so zurechtgekommen ist und die Gefahr einer gelb-roten Karte dann da war, dann hat der Trainer gewechselt, hat Kastrup auf rechts gestellt und er hat es auch sehr ordentlich gemacht, wäre also auch eine Option, wobei ich glaube, dass es eher auf Valentini rausläuft, weil man Kastrup auf der 8 braucht. Ansonsten ist die Aufstellung eigentlich bei Nürnberg relativ klar. Okay, gibt keine großen Geheimnisse.
Sehr gut, da bin ich mal gespannt. Ich werde nach Nürnberg kommen. Ich werde mir es antun. Gucken mal. Jetzt, ich hätte ein bisschen Sorge, weil die GDL die scheinbar gestreikt hat, aber doch nur von Dienstag bis Mittwoch. Deswegen ist es, können Sie gerne wieder bis Sonntag warten. Bitte. Ich bin echt gespannt. Ich darf dich übrigens, also jetzt, hab meine Liste abgearbeitet mit To-Dos, die wir durchsprechen wollen. Wenn du ein Ergebnis tippen müsstest, was meinst du?
Also, ich traue es mich gar nicht sagen. Und in 9 von 10 Fällen tippe ich eigentlich gegen den Club. Einfach Erfahrungswerte.
Aber das hier alle sagen, keiner hört zu.
Ich habe wirklich komischerweise das Gefühl, dass das Spiel am Samstag für Nürnberg laufen könnte. Ich weiß nicht warum.
Aber das heißt 0-0 oder was?
Nein, das heißt 1-0 Nürnberg.
1-0 Nürnberg? Ja. Okay. Nee, ich bin relativ. Ich weiß halt nicht, weil was für. Sag mal, Lösungen auf unsere Lücken oder auf unsere fehlenden Spieler Özelay haben wird. Also, es hat ja scheinbar gegen Hertha ja auch funktioniert.
War ja sehr überzeugend gegen Hertha.
Ja,
ne? Also,
ne? Du hast ja Dapo Afolayan vorne rechts, der jetzt fehlt. Dann hast du jetzt Carol Metz auf einmal, der ausgefallen ist und Saliakas, der jetzt auch mal auch gelb gesperrt ist. Also hat er beim letzten Mal auch gut geschafft. Also mal gucken. Ich wäre mit dem auch 1-0 wäre ich auch schon ganz zufrieden eigentlich. Vielleicht unterschätze ich halt meine Mannschaft wieder, weil es sind halt wieder viele Leute, die fehlen. Und ich halt wieder Sorge habe, wenn viel Verletzungspech dazukommt. Ich meine, von Nürnberg kann davon ja ein Lied singen, ne?
Ich glaube halt wirklich, die letzten zwei Siege, auch wenn das, wie gesagt, keine Fußballgala war, weder gegen Braunschweig noch gegen Magdeburg, aber das hat so ein bisschen was freigesetzt wieder. Also ich war halt auch beim Training und ich hatte so das Gefühl, da ist so eine gewisse Lockerheit wieder da, ne? Und man hat ja jetzt wirklich nichts mehr zu verlieren. Also nach unten wird definitiv nichts mehr passieren. Und wenn man weiß aber auch, wenn man jetzt den Spitzenreiter schlägt, dann kann das wirklich nochmal so eine Energie freisetzen und man kann nochmal in so einen Flow kommen. Ob es dann von der Qualität her reicht, wird man sehen. Also wie gesagt, das 5-1 war ja trotzdem auch schon so eine kleine Machtdemonstration im Hinspiel. Und ich glaube, da braucht man nicht rumreden, dass ihr in dieser Saison mit Abstand die beste Mannschaft seid in dieser Liga und auch verdient aufsteigen werdet. Da braucht man nicht rumreden. Aber auch unschlagbar ist der FC St. Pauli nicht, wie man es in den letzten Wochen gesehen hat. Und vielleicht ist es mal an der Zeit, dass wir einen Sieg, wir, sage ich wir, das darf ich ehrlich nicht sagen, dass der Club einen Sieg landet.
Ja, okay, sehr gut.
Könnte aber auch mit einem 1-1 leben, hätte ich auch kein Problem.
Sehr gut. Sehr schön, Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, gerne. Wir sehen uns im Stadion am Samstag.
Ja, wie gesagt, wir sind in Kontakt. Vielleicht können wir es noch mal kurz sehen.
Na klar, wie gesagt, so groß ist die Pressetribüne nicht in Nürnberg, dass man sich da verfehlt. Wir hören uns dann nach dem Spiel wieder.
Super.
Ciao, ciao. Ciao.